Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkugel, der gärende Heilbeerkugel.
Willkommen zur April-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein Wein trinken mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein, hallo.
Eigentlich, habe ich auch schon mal erzählt, dass das ja eigentlich mal ganz anders gemeint war mit dieser Sendereihe.
Ja, das hast du schon mal erzählt, so hier und da.
Naja, was will man machen? Womit fangen wir denn an, das Trinken?
Wir fangen mit Petillon Naturel an.
Petten hat alles!
Ja.
Sehr gut, okay.
Der hat auch nicht keine Probleme bereitet beim Öffnen, zumindest
bei mir. Wollen wir sehen. Oh. Na?
Nö. Genau, das es macht knapp, ordentlich aber, Pump, aber... Genau. Aber passiert nichts.
Mhm. Ja, dann. Petnat, nicht sofort einatmen, sonst muss ich wieder husten.
Genau. Petnat. Genau, wir sind den dritten Monat in Bordeaux. Mhm.
Ist ja auch groß genug, ne?
Ist auch groß genug, genau. Hatten wir ja schon, also etwa so groß wie das gesamte deutsche Weinbauland. Wobei eben auch so ein bisschen in der Krise und eben in den letzten Jahren immer weniger geworden. Letztes Mal erzählt, dass als ich angefangen habe, mich mit Bordeaux zu beschäftigen, da waren das noch so rund 140.000 Hektar und in diesem Jahr werden es unter 100.000 sein, weil sich das Zeug nicht mehr verkauft.
Ja.
In der Breite vor allen Dingen. Also, ich sag mal, die teuersten Bordeaux, die verkaufen sich immer.
Ja.
Es gibt die Leute, die das kaufen, aber alles, was unterhalb sozusagen dieser Premier Deuxième, Troisième Cru läuft, hat es schon schwer.
Die dieses Geld ausgeben, geben die das Geld aus, weil ich kann es halt ausgeben, oder geben die das aus, weil sie gerne geile Bordeaux trinken? Was denkst du?
Ich glaube vor allem Ersteres. Es gibt ja auch eine eigene Börse, eigentlich vor eine Live-Ex-Börse für Bordeaux-Weine und sonst andere sogenannte Blue-Chips, die irgendwie
Anlageklassen, also
ne? Genau, die irgendwie gehandelt werden und von denen man eben ausgeht, dass sie eine Wertsteigerung erfahren, aber unterm Strich hat das mal eine Zeit lang funktioniert, aber es funktioniert eigentlich schon länger nicht mehr. Also ich würde sagen, dass das sich nicht lohnt, tatsächlich Geld in Bordeaux anzulegen, zumindest. Also, ich meine, das sind ja immer so Schwankungen. Bordeaux
war so. Was ist denn jetzt mit dem Sechser, den ich hier habe? Das war doch eigentlich, war das doch eine Asset. Das sollte doch eigentlich ein Asset sein.
Ja, genau. Das war so die Zeit, wo man dachte, dass das funktioniert. Es hat auch ein paar Jahre funktioniert. Jetzt funktioniert es vielleicht eher mit Burgundern im Moment.
Mhm.
Es funktioniert auch noch mit dem einen oder anderen Bordeaux, aber dann musst du halt auch schon richtig in die Tasche greifen und halt die ganz großen und teilweise dann wirklich auch raren Weine kaufen. Also das Besondere bei Bordeaux ist ja, dass so Weingüter wie Lafite Rothschild oder Mouton Rothschild, die sind ja jetzt gar nicht so klein, ja. Das sind ja Weingüter, die haben schnell auch mal 60, 80 Hektar.
Ui.
Das nehmen die jetzt nicht komplett für ihren Grand Vin, sondern haben noch zwei, drei Weine dazu, aber trotzdem, ja. Also, das ist schon vergleichsweise viel im Gegensatz zu Burgunderwinzern, die froh sind, wenn sie irgendwie 5, 6 Hektar haben.
Ja.
Und das macht die Sachen doch deutlich rarer, ne? Und auf der anderen Seite eben hat man letztlich kein Problem, an gereifte Bordeaux zu kommen, ja, weil es einfach genügend im Markt gibt und es gibt irgendwie immer mehr. Und im Moment jetzt gerade, wo wir hier sitzen, im Prinzip heute am 23. April, haben die ersten Weingüter die Preise für den Jahrgang 2024 veröffentlicht.
Ja.
Also das ist ja so, dass es immer noch dieses alte System gibt, dass das Weingut den Wein über Zwischenhändler, sogenannte Couturiers, an Negociants, also an die Händler verkauft.
Mhm.
Und die Händler wiederum verkaufen die Weine dann weiter an den Endhändler oder den Endkunden. Also vorne den weiteren Händler. Der Negociant ist ein weiterer Zwischenhändler.
Also du hast einen Großhandel? Nee. Also du hast
es gibt das Weingut,
ja.
Das verkauft den fertigen Wein über einen Verbindungsmann an den sogenannten Negociants, das sind Handelshäuser in Bordeaux.
Mhm.
Die sind alle in Bordeaux ansässig, gibt es irgendwie ein, zwei Dutzend von. Und die verkaufen, also von denen kann ich dann als deutscher Händler, ich sag mal jetzt Lobenberg, Testdorf, wie auch immer, kann ich bei denen dann die Weine bestellen. Und immer im April gibt es die sogenannte Primeur, wo dann die Händler aus aller Welt und auch Journalisten nach Bordeaux eingeladen werden, nach Bordeaux kommen und dort diese ganzen Weine probieren. Ja, die sind dann eine Woche da und probieren 400 Weine im Zweifelsfall. Die Journalisten schreiben darüber und die Kritiker bewerten sie und die Händler machen sich Notizen, was sie gerne kaufen wollen. Und dann gibt's einen Stichtag, das war jetzt heute, beziehungsweise ich glaube gestern gab's schon zwei, wo dann die Bordeaux-Weingüter veröffentlichen, welchen Preis sie für den Wein haben wollen. Mhm. Und wo du jetzt sagst, 2006 Ponte Canet. Ponte Canet ist eines der ersten Weingüter, die heute veröffentlicht haben.
Oh.
Und du kannst jetzt den 2024er Jahrgang in Subskription bestellen bei Händlern. Kostet jetzt, glaube ich, 80 Euro und noch was.
80 Euro?
Die Flasche. Mhm. Und dann kriegst du das halt, dann kriegst du den Wein halt über nächstes Jahr geliefert.
Also aber das ist dann, muss mein 2006er muss ja dann ein Vermögen
werden. Nee, das ist halt nicht so.
85
das ist halt genau nicht Euro. So. Erstens hatte sich der 2006er nicht so so entwickelt, wie wir das dachten. Und zum Zweiten gibt's halt, und das ist genau das Problem im Moment, zu viel am Markt
einfach. Auf, ne? Vor allen Dingen auf dem Qualitätsniveau, ne? Weil das war, glaube ich, ein Sechser, Fünfer, Cinquième Cru, was war das? Nee.
Ja, das ist, glaube ich, Cinquième Cru, aber Cinquième Cru ist eigentlich, also Ponte Canet hat eigentlich schon lange den Ruf, oder sagen wir mal, zumindest seit 20 Jahren vielleicht den Ruf, eher so Troisième oder sogar Deuxième Cru zu sein. Oh. Die haben schon sehr, sehr viel investiert in das Weingut und die machen auch wirklich sehr gute Weine eigentlich. Aber das heißt dann trotzdem nicht, dass die Weine immer die Erwartungen erfüllen, die die Kritiker in den Wein gesteckt haben, als der veröffentlicht wurde. Das ist ja auch immer so eine Sache, weißt du, die fahren dahin, die probieren den ein, zwei, vielleicht sogar dreimal in der Woche. Mhm. Der präsentiert sich gut, aber das ist natürlich, die Weine sind ja noch im Fass. Ja? Ja. Die sind, das heißt, die Winzer, die suchen sich natürlich auch mit Sicherheit die besten Fässer aus. Die präparieren sozusagen die Weine natürlich auch. Die zeigen was, und die Fässer sind ja nun mal einfach auch unterschiedlich. Mhm. Und dann kommt irgendwann die Cuvée aus den ganzen Fässern zusammen und dann ist der Wein halt dann doch ein anderer. Und nach zwei Jahren ist er definitiv anders und dann kann er sich auch noch mal anders entwickeln. Also insofern ist es immer nur so ein Augenblick, diese Bewertung. Mhm. Insgesamt kann man aber, also was man sagen kann, ist zum Beispiel jetzt über den 2024, kann man natürlich eine Aussage machen über den Gesamtjahrgang, ja? Mhm. Und die Schwierigkeiten, die 24 jetzt hatte, und das ist so ein bisschen wie das, was 21 auch hatte, wo wir nachher den Roten probieren, eher ein kühler, regnerischer Jahrgang, der im Allgemeinen dann nicht so hoch bewertet wird. Aber wo ich persönlich zum Beispiel sage, dass ich solche Jahrgänge total gerne mag, weil sie halt frischer sind, weniger Alkohol haben, mehr nach Bordeaux wie früher schmecken, weil ich sag mal, das ist der übliche Bordeaux über die letzten 15 Jahre hinweg hat halt mit dem Klimawandel auch immer mehr an Üppigkeit gewonnen.
Mhm. Ja. Kommt einem der Bordeaux irgendwann spanisch vor?
Ja, in der Tat ist es
möchte
ja
so, aus der Wortspielhölle abgeholt werden, bitte. Ja.
Tatsächlich ist es ja so, dass es mittlerweile neue zugelassene Rebsorten in Bordeaux gibt, die im Zweifelsfall auch mit dem Klimawandel besser klarkommen. Mhm. Da sind jetzt zwar keine spanischen mit dabei, aber portugiesische durchaus.
Ah ja, okay.
Ja. Guck an. Ja. Also die müssen schon auch weiter denken.
Ja.
Und die denken, das ist auch ganz interessant, zurück. Das heißt, sie schauen, welche Rebsorten tatsächlich auch früher im Bordeaux beheimatet waren und welche überlebt haben. So diese ganze Reblausgeschichte, da sind ja auch viele Rebsorten verloren gegangen. Mhm. Aber man hat trotzdem an manchen Ecken und Enden irgendwo alte Rebsorten gefunden. Und ich glaube, es sind so 20, 30 Stück, die früher in Bordeaux vorhanden waren einfach.
Ja.
Und die man jetzt wieder ausprobiert, inwiefern die eben mit den heutigen Verhältnissen irgendwie klarkommen. Also in anderen, ich kenne das auch aus Spanien, da gibt es so einige Weingüter, die in ihren Regionen mit alten Rebsorten arbeiten und schauen. Und das funktioniert teilweise sehr gut. Die kommen dann teilweise mit dem heutigen Klima besser klar als die jetzt die letzten 100 Jahre vielleicht funktioniert haben. Mhm. Also das ist ganz spannend. Also irgendwie bleibt die Weinwelt dann doch irgendwie auch immer spannend.
So. Mit dem Chat bin ich schon übereingekommen. Also der Chat sagte Birne, viel Birne in der Nase, ja, in diesem Padlet. Ja. Ich habe gesagt Mürbebirne. Das ist so eine, die hat schon Stellen.
Ja, die hat schon Stellen und die hat vielleicht auch so ein bisschen, Mostbirne, ne? Also ja, Birnen, die man auf Fusido verarbeitet oder so, die zum Essen eigentlich zu fest sind, aber die eben diese, genau, diese Mürbenaromen auch so ein bisschen mitbringen. Ne? Und das ist tatsächlich, also zum einen ist das, was wir jetzt im Glas haben, ist schon auch was, was ein bisschen auf das neue Bordeaux steht, ne? Nämlich Petnat gibt es ja eigentlich im, hat keine Tradition in Bordeaux, deswegen ist es auch ein Vin de France. Aber es gibt halt, die Weingüter müssen halt auch überlegen, in welche Richtung sie weitergehen und die wollen ja auch ein bisschen moderner werden und machen halt auch andere Arten von Weinen, die sie vor 10 Jahren noch nicht gemacht hätten. Mhm. Aber die, was typisch ist, sind die beiden Rebsorten, die hier verwendet werden und das ist eben Sémillon Sauvignon.
Sémillon Sauvignon. Das Zeug hat am Gaumen richtig Bums. Also das ist überhaupt nicht so, wie ich mir jetzt einen Petnat vorgestellt hätte. Mhm. Also der ist gar nicht, der ist normalerweise ist ein Petnat leichter, ich hätte fast dünner gesagt.
Mhm. Das ist schon enorm. Ja, das ist tatsächlich Sémillon. Also der hat vom Alkohol her hat er ja nur 11%. Ja? Er hat also keine Alkoholschwere, sondern diese, ich sag mal, dieses Ausladende, das ist tatsächlich der Sémillon. Der hat einfach so eine, ja, der hat eine andere Dichte. Also Sauvignon Blanc ist ja eher so, gerade wenn er jung und frisch ist, eher so ein junger Hüpfer mit eher so expressiven Aromen, keine Ahnung, Cassis, Grapefruit, Limette, im Zweifelsfall ja, wenn es so ein bisschen Übersee ist, auch gerne Maracuja oder sowas. Auf jeden Fall auch Säure und Mineralität. Und Sauvignon ist eher der so ein bisschen in die Breite geht. Ja, und diese auch gerne mal so Honignoten hat, so reife Aprikosen oder eben Birnen und Körper einfach, ne?
Ja.
Und der hat halt 90% Sémillon. Also das ist ist dann sehr nachvollziehbar lecker. Eigentlich, ne?
Sehr, sehr lecker. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich davon nicht wieder was bestelle, weil ich krieg das ja alles nicht mehr getrunken, weil ich trinke ja nichts mehr.
Ja.
Es stimmt auch nicht. Gestern, also ich habe gestern die Flaschen aufgemacht, einen Tag vorher sollte man ja, stand auf deiner Webseite. Mhm. Und habe tatsächlich ein Glas getrunken. Mhm. Ja, nur vom Petnat natürlich nicht. Ja.
Nee, das sollst du auch nicht aufmachen, da ist sich ja dran gehalten dann.
Ich handle hier nur auf Anweisung.
Ja. Genau, also Petnat, Petillon Naturel haben wir ja schon häufiger drin gehabt. Das gärt an mit natürlichen Hefen, also keine zugesetzten Hefen, nichts dazugesetzt, also kein Schwefel oder Zucker oder so, sondern das gärt an. Und wenn es während der Gärung wird es dann eben auf Flaschen gefüllt. Und gärt dort weiter, bis sozusagen das meiste an Zucker verarbeitet ist.
Ja.
Ja, manchmal bleibt auch ein Rest übrig und die Hefen hören trotzdem auf zu arbeiten und dann hat man eben ein Depot in der Flasche. Und eigentlich müsste dieser Petnat auch ein Depot in der Flasche haben, denn er ist, soweit ich weiß, nicht mehr degorgiert worden. Oder er ist degorgiert worden, nicht filtriert worden. Das könnte auch sein. Ja. Genau. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hast du
das Klicken im Hintergrund?
Ja.
Das ist der Deckel vom Petnat. Den habe ich einfach oben auf die Flasche gesetzt.
Ah, der hüpft.
Und jetzt macht der.
Okay.
Witzig. Entschuldigung. Ach ja, ich bin so leicht zu begeistern auch. Das ist ja, da freue ich mich.
Den kleinen Kind, Dingen des
ich
Lebens.
Ich bin ja Kind geblieben. Ne? Mhm. Ja, und ich will jetzt ein Eis. Ich muss das da runternehmen, das macht mich irre. Ja, schön. Also. Der ist echt super.
Ich finde auch, das ist ein schönes Getränk. Es ist nicht, wenn das jetzt umgekehrt wäre mit 90% Sauvignon Blanc und 10% Sémillon, dann wäre das so ein, viel expressiver.
Mhm.
Das hier ist, finde ich, so in sich schön stimmig, so in der Aromatik. Süffig, hat Körper, ist frisch. Ja. Ist auch von der Perlage her finde ich super, eigentlich sogar recht elegant.
Ja. Ich hatte erst gedacht, weil ich ihn so früh eingeschüttet hatte, dass das alles schon raus wäre, als ich dann probiert habe. Das war nach dann ungefähr, ich glaube, 8 Minuten oder so und viel Schwenken. Aber es ist trotzdem drin geblieben. Also es ist auch oft nicht der Fall.
Ja.
Es ist ja sehr oft so, dass du dann irgendwie einen Petnat hast, den du mal lieber sofort geäxt hättest, weil jetzt ist es ein schlechter Stillwein. Also ist so,
Ja.
Echt gut, gutes Zeug.
Ja, schön hefig auch.
Mhm.
Und also bei mir zumindest im Glas ist auch klar, ich hatte den vorhin noch liegen und habe den dann aufgestellt. Also der hat auf jeden Fall, ist ja nicht filtriert, das ist bei mir recht trüb im Glas.
Bei mir gar nicht, ist ja interessant.
Nee, okay.
Also gar nicht ist gelogen, aber
ja, ich
recht trüb würde ich das jetzt nicht nennen.
Nö. Zu und machen wir mal einmal. Ah ja, doch, aber nee, der ist nicht mehr degorgiert worden. Also okay. Wenn ich den jetzt auf den Kopf stelle mit dem Daumen drauf, dann kommt das Depot tatsächlich in den Flaschenhals.
Ja, aber erst nachdem der Petnat in dein Zimmer gekommen ist.
Nee.
Das schaffst du? Da würde ich mich im Leben nicht trauen. Aber ich bin ja auch gebranntes Kind. Jeder kann das nachhören in einer unserer ersten Sendungen. 18 Euro kostet hier die Flasche. Das ist ziemlich viel Geld. Aber es ist der auch wert. Also.
Ja, finde ich auch. Also, ich meine, Schaumwein ist ja tendenziell immer ein bisschen teurer.
Ja, aber Petnat ist tendenziell immer ein bisschen billiger.
Also ja, schon.
In der Schaumweinwelt, ne?
In der Schaumweinwelt ist der schon billiger, aber da alles andere ja auch viel teurer geworden ist und Champagner ja auch kaum noch unter, 35, 40 Euro bekommst.
Echt? Selbst die Unbekannten?
Ja gut, wenn du jetzt zu Lidl und Aldi gehst oder
ich
sowas
nicht.
Aber ansonsten ist ja gar nicht mehr viel Unbekanntes auf dem Markt tatsächlich. Ja, okay. Also das ist irgendwie.
Das heißt, das, was du so vor 10 Jahren mir hingestellt hast oder wie lange das her ist, das kennt mittlerweile jeder.
Das kennt man mittlerweile und es ist halt die meisten, also jetzt gerade wenn du bei den kleinen Weingütern bist oder die wir mal besucht haben, auch in der Champagne, die haben halt auch keine Mengen, ne? Also das, dann gibt's halt eine weltweite Nachfrage und dann steigen halt die Preise. Ne? Also da funktioniert das sehr gut eigentlich, ja. Also wenn du in einer Champagne einen vernünftigen Job machst, dann reißen dir die Leute eigentlich diese Getränke auch aus den Händen.
Okay.
Und du kannst wirklich gute Preise nehmen.
Gut für die Winzer. Ja. Ne, finde ich schön. Also die sollen gut verdienen. Ja. Übrigens, der Chat ist außerdem der Meinung, beziehungsweise die Frau eines der Menschen im Chat, Brausetablette, also Magnesiumtablette.
Ja, das ist witzig.
Ja, ja, aber tatsächlich auch. Mhm. Auch dieser Beigeschmack, der hat so einen Beigeschmack, das ist wirklich wie eine Magnesiumtablette.
Okay.
Super. Ja, wenn man dann schluckt, nicht mehr. Aber so vorne im Mund ist das wirklich so, als hättest du so eine Magnesiumtablette aufgelöst. Super. Ja. Ne? Das heißt, also wer keine 18 Euro für diesen Wein ausgeben will, kauft sich im Aldi eine Stange Magnesiumtabletten und einen Rebenschoppen für 1,49 und ab dafür. Oder eine Flasche stilles Wasser, Magnesiumtabletten und eine Flasche Jabico. Ginge auch.
Ah, ja.
Knallt auch besser.
Tatsächlich ist ja witzigerweise dieser Petillon Naturel der teuerste von den dreien.
Ach.
Ja. Weil die anderen beiden, die kosten ja irgendwas um die 13.
Okay.
Ja.
Ah ja, Perrat Blanc 13,50, Perrat Rouge 13,50, ja. Ja, herrlich.
Ja, also wirklich, mir gefällt das gut.
Sehr.
Preis okay.
Leider nicht für alltags. Also der Preis.
Nee, ist nicht so ganz für alltags. Ne? Das wäre eigentlich ganz schön. Das ist schon eigentlich so ein Schaumwein, wo man jetzt sagen würde, hier so 13, 14 Euro. Vielleicht so wie die beiden Weine, die wir gleich probieren. Das wäre irgendwie perfekt. Aber gut, dann ist es halt nicht so.
Ja, das ist so. Also das ist eigentlich, der ist so schön. Den will man eigentlich immer offen im Kühlschrank haben. Immer, ne? Weil ich finde ja sowieso wichtig, immer einen Schaumwein im Kühlschrank zu haben. Aber der sollte halt auch offen sein, damit man sich mal ein Glas zwitschern kann zwischendurch oder drei. Mhm. Und das ist mit 18 Euro ist schon hart. Also da muss man tatsächlich so schon zu den wohlhabenden Besserverdienen gehören, wie du und ich, weil wir Podcaster baden in Champagner.
Genau.
Habe ich eben schon einen Hinweis auf den nächsten Wein gehört, ja?
Ja, genau. Okay. Gehen wir mal zum Weißwein über. Chateau Perrat Grave.
Ich bin überfordert. Also
das ist ja der eigentliche,
ne? Wo ist er denn?
Das ist ja der eigentliche Name dieses Weinguts, Chateau Perrat, in der Appellation Grave. Und tatsächlich gibt es dieses Weingut, und das ist schon ungewöhnlich, erst seit 2014. Aha. Weil die meisten Weingüter dort sind doch deutlich davor gegründet worden und 2014 hat sich auch schon so ein bisschen, würde ich mal behaupten, abgezeichnet, dass es in dieser Region jetzt für kleinere Weingüter oder solche, die jetzt keinen Grand Cru-Status haben, doch schwieriger werden könnte. Mhm. Und sie haben es trotzdem gemacht und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Also die haben damals mit 17 Hektar Weinbergen angefangen, also mit einem Weinberg von 17 Hektar. Mittlerweile haben sie 26.
Das sind Weinberge oder Hektar?
Entschuldigung. 26 Hektar. Ja, okay. Ja, 26 Hektar. Und damit kann man ja schon so ein bisschen was anfangen auf jeden Fall. Und genau, sind irgendwie zwei Brüder und ein Freund, die aber vorher alle schon irgendwie länger sozusagen im Business gearbeitet haben. Der eine war Weinhändler, der andere war Weingutsberater, so in Bezug auf Finanzanalysen und Investitionen. Der macht halt heute den Exporthandel, Aurélien und Delors. Genau, die Brüder Ludovic, der war Klavist, also Weinhändler, und der andere eben tatsächlich Winzer. Ja, also der hat einfach vorher 12 Jahre lang in verschiedenen Ecken von Bordeaux gearbeitet, Pouilloux, Saint-Emilion und so weiter. Und die haben dann zusammen eben dieses Weingut gegründet, diesen Weinberg übernehmen können. Und ich habe jetzt auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, was sowas heutzutage kostet. Also wenn es eben nicht Grand Cru Classé ist oder 2014, also vor 10 Jahren rund gekostet hat, in den Graf, also wir sind ja in den Graf, das ist so unterhalb von Bordeaux, ne? Wenn man da nochmal auf die Karte guckt. Das ist so ein bisschen, also ein sehr alter Teil von Bordeaux, wo schon tatsächlich zur Römerzeit auch eben Wein angebaut wurde, und wo dann im Mittelalter dieser ganze Bereich dadurch berühmt wurde, dass eben Papst Clemens dort der spätere Papst Clemens eben dort ein Weingut besessen hat, was heutzutage auch Pape Clément heißt.
Mhm. Ja, aber das ist ja nicht möglich, weil der Papst ist tot.
Der schon, ja.
Jetzt können wir wieder wochenlang Breaking News Witze machen. Breaking, Pope still dead.
Genau, mir geht immer, wenn ich das höre, geht mir der Song von Georg Ringsquandl durch den Kopf.
Gottes Willen.
Ja, den ich mal irgendwie live in München gesehen habe, was wirklich sehr witzig war damals. Der war ja irgendwie Arzt, Oberarzt, und hat aber eben nebenbei eben so Kleinkunstmusik gemacht.
Musikkabarett war das, ja.
Genau, ja, aber das, ich fand's, er hatte echt ein paar ganz gute Songs gehabt, und einer davon hieß, glaube ich, Pope Scene All Right.
Auch schön.
In Altötting Gaus da hat's auch viel geregnet.
Pope Scene All Right. Aber ich finde, Pope Scene All Right ist eigentlich auch eine sehr schöne Nachricht, für wenn wir einen Papst haben, weil die sind ja immer ein bisschen kränklich irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gewesen, die Jungs. Ja. Aber das Medienspektakel, es ist wirklich, also ein Live-Ticker zum Tod des Papstes. Also er ist tot, ihr müsst keinen Live-Ticker mehr machen, da verändert sich jetzt nichts. Also es verändert sich halt auch vor allen Dingen wirklich nichts. Also nichts ist, ich glaube, in der katholischen Kirche ist nichts besser geregelt, als wie die Nachfolge des Papstes organisiert wird. Da muss man keine Ticker machen.
Ja, das Witzige war, am Montag dann wirklich die Tagesschau um 20 Uhr, die hatte genau zwei Themen, zwei Themen plus Wetter.
Papst und Trump.
Genau, Papst für 12 Minuten, und dann war noch eine Minute was anderes. Und danach kam aber dann der Brennpunkt.
Oh Gott.
20 Minuten zum Papst. Also, und dann wurde noch verwiesen auf die nächste Sendung auf 1 Live oder wie dieser Sender heißt. Ja. Da ging es dann weiter.
Ah, das war dann an seinem Todestag.
Das war an seinem Todestag.
Damit kann ich absolut leben. Ich finde auch an seinem Todestag, das ist irgendwie, das ist völlig in Ordnung. Also, weil das ist schon, der Papst ist eine wichtige Figur, sowohl politisch als auch geistlich und so weiter. Aber was jetzt, also, Live-Ticker, das ZDF hat einen Live-Ticker zum Tod des Papstes. Eil, Papst immer noch tot. Ja, Entschuldigung. So, wir trinken jetzt.
Weißen Bordeaux.
Ja.
Auch hier aus den Sorten Sauvignon Blanc und Semillon, wobei es hier, glaube ich, eher ein bisschen ausgeglichener ist zwischen Sauvignon und Semillon.
Oh, warte, ich glaube, das steht auf der Webseite. Warte mal gerade. Ja. Ich bin nicht sicher, das habe ich schon weggeklickt, muss ich nochmal hinklicken. Nee, es steht nicht auf der Webseite. Nee, ein Jammer.
Gefunden. Es steht auch nicht hinten auf der
Flasche steht es auch nicht.
Auf der Flasche, da steht aber immerhin, dass es 12 Monate in Betonfüff und in 400 Liter Fässern ausgebaut wurde.
Mhm.
Genau.
Doch, hier steht's doch. Mein Gott, ganz da. Assemblage, 80% Semillon, 20% Sauvignon. Eins über Chateaupera.fr.
Eins über Chateau. Oh ja, stimmt, habe ich auch übersehen.
Das ist klar. Kleingedruckt ja. Übersehen. Ja.
Mhm. Geil, also in der Nase. Ein bisschen mehr Sauvignon Blanc, aber insgesamt auch von Semillon geprägter Wein.
Mhm. Ist schön, schön in der Nase. Hat ein bisschen was. Kennst du schon die neue Nivea mit Honig?
Genau, so Nivea, Lanolin.
Ja, genau.
Sowas in der Richtung Wollwachs, Honig. Was Salbiges, ne? Und das mag ich eigentlich ganz gerne, muss ich sagen, bei Weißweinen, wenn es nicht zu viel wird. Honig mag ich auch in ganz kleinen Dosen oder so wachsige Noten, wenn es also... Ja, wenn es einfach nicht so viel wird. Aber das ist ja hier schön alles irgendwie miteinander verbunden.
Stimmt, wachsig. Das riecht so ein bisschen wie so eine Honigwabe.
Ja, genau.
Eine ausgeschleuderte Honigwabe, die man dann trotzdem noch irgendwie wegsnacken kann oder sowas. Was mich wirklich sehr irritiert ist, ich erinnere mich ja kaum an Weine, die ich getrunken habe. Ne?
Ja.
Der erinnert mich frappierend an einen sizilianischen Wein, den ich mal hatte. Und der hieß Planeta Alastro.
Ah ja.
Ich weiß nicht, warum ich mir diesen Namen gemerkt habe, aber der war wesentlich intensiver, also der Honig war intensiver, mehr Kräuter noch ein bisschen drin und so. Aber der erinnert mich total daran. Witzig.
Ja, ist ganz witzig. Das ist per Alastro, das ist, glaube ich, der Grecanico. Also ist ja nur so eine sizilianische Rebsorte auch. Und die kann halt, also auf jeden Fall auch manchmal diese so ein bisschen südlichen wachsigen, so leicht wachsigen, honigartigen Noten haben.
Mhm.
Und auch dieses Wollwachsige tatsächlich, ja.
Der Chat wüsste gerne, ob Semillon noch irgendwo anders angebaut wird.
Mhm. Ja, also für Frankreich ist tatsächlich Bordeaux so das Hauptgebiet für Semillon. Semillon wird auch vergleichsweise selten reinsortig angebaut.
Mhm.
Ist fast immer eine Cuvée-Sorte. Es gibt eine große Ausnahme für berühmten Semillon. Das ist das Hunter Valley in Australien.
Ah.
Wo auch ganz eigenwillige Semillons entstehen, die aus irgendeiner mir nicht ganz nachvollziehbaren Art und Weise irgendwie total lange reifen können.
Ist ja völlig klar,
warum das ist. Aber eigentlich immer wenig Alkohol haben.
Ja, bitte? Ist völlig klar, woher das kommt. Magie.
Magie. Ja. Magie und rechtsdrehende Milchsäure.
Genau.
Ja. Ja.
Linksdrehende.
Genau, also das ist ein tatsächlich berühmter Ort für reinsortigen Semillon, das Hunter Valley. Und wie gesagt, also die Weine kann man irgendwie 20, 30 Jahre in den Keller legen und obwohl die dort immer so mit ich sag mal so um die 11% Alkohol gefüllt werden.
Mm.
Das ist New South Wales in Australien. Und dann würde ich sagen, Semillon kommt schon auch häufiger vor in Südafrika.
Okay.
Also da gibt es ja in manchen Ecken oder in den meisten Ecken sowieso auch viele Bordeaux-Rebsorten. So im Bereich Stellenbosch haben die ja auch eigentlich typischerweise Bordeaux-Cuvées, also rot wie weiß.
Mhm.
Und der Semillon ist da auch schon lange heimisch, würde ich mal sagen. Und es gibt halt dort auch immer noch alte Weinberge mit Semillon. Mhm. Ja. Aber ansonsten hat man ihn tatsächlich recht selten. Also ich weiß gar nicht, wie viel so insgesamt heutzutage noch unter Reben stehen. Aber es dürfte echt nicht viel sein. So insgesamt. Ja. Von den USA kenne ich es noch so ein bisschen, ne? Also auch aus den Ecken, wo eben auch so Bordeaux-Cuvées typisch sind.
Ich finde den am Gaumen ein bisschen unterwältigend.
Okay.
Also er ist super, ne? Super Wein, kannst du überall hinstellen, niemand wird ihn hassen. Aber es wird sich auch niemand dran erinnern. Oder?
Mhm.
Was für ein erbärmlicher Anspruch, oder? Wie versaut kann man eigentlich sein? Naja.
Nee, das ist ja okay, finde ich. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja. Ne?
Der ist super, also total angenehm am Gaumen, so schön, auch so diese, das Salbige setzt sich da sofort und ist irgendwie so cremig, hat auch gut Druck, also sehr, sehr üppig, also da passiert sehr viel. Ja.
Ja.
Also ein total geiler Zechwein, aber ja.
Ja. Er hat, also wenn ich so den Grundwein vor Augen habe, dann hätte ich möglicherweise mich persönlich dafür entschieden, 10% mehr Sauvignon Blanc reinzunehmen und 10% weniger Semillon, um dort noch ein bisschen mehr so einen mineralischen Druck, Säuredruck mit reinzukriegen.
Absolut, eine Knackigkeit.
So eine Knackigkeit, genau. Ja. Das ist das, was ich dem Wein, wenn du so willst, ein bisschen vorwerfen würde. Oder mir gewünscht
für
hätte.
Für Vorwürfe ja, an meinen Wein bin ich zuständig.
Okay. Also, wenn ich es mir hätte wünschen können, dann hätte ich eben diese 10% mehr Knackigkeit gehabt. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, für 13,50 Euro Bordeaux finde ich das total schön. Es ist, ich würde ihn jetzt, glaube ich, persönlich nicht so wegschlabbern, sondern würde ihn eher zum Essen nehmen, also als Essensbegleiter. Ich mag das Cremige, was er hat. Ich mag auch tatsächlich die Frucht, die er hat. Mhm. Der hat so eine gewisse Eleganz, hat er. Wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Knackigkeit hätte, dann finde ich ihn richtig gut und so finde ich ihn gut.
Ja. Genau. Mhm. Und mit mehr Knackigkeit verkauft er sich wahrscheinlich auch einen Tick schlechter?
Nö, das glaube ich nicht. Nee, also, nicht? Nö. Also, insgesamt glaube ich, verkaufen sich, also die meisten weißen Bordeaux, jetzt gerade so aus dem Entre-deux-Mer-Bereich, die noch einfacheren, die haben eigentlich immer mehr Sauvignon Blanc als Semillon. Die sind eigentlich ein bisschen knackiger und in Anführungszeichen auch frischer. Dafür hat er andererseits auch eine gewisse Tiefe, finde ich, die ich auch schön finde. Mhm. Ja, also.
Du sagst, du würdest ihn eher zum Essen machen. Zu welchem Essen?
Auf jeden Fall Fisch. Man kann es ja auch sagen, weißes Fleisch. Also ich würde es auch durchaus zu Sachen mit Huhn nehmen, im Zweifelsfall mit Kalb.
Ich glaube, der würde Schärfe vertragen, oder?
Ja, aber nicht zu viel. Zu viel Schärfe. Eine leichte Schärfe, denke ich, würde er vertragen. Er würde auch so eine leicht cremige Soße vertragen. Ich könnte mir das jetzt auch gut vorstellen. Also wenn ich jetzt so an Fisch denke, mit so ein bisschen Kapern oder so dazu. Mit einer leichten Salzigkeit. Ich könnte mir gut so ein bisschen gebratenen Fenchel und so weiter dazu vorstellen. Sachen, die eine leichte Bitterkeit haben vielleicht.
Ja.
Die man hiermit kombinieren könnte. Ja.
Stimmt, bitter ist das, was da gut gegen geht. Ja.
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 Doch. Das ist schon ein schöner Wein. Also, wir können nachher nochmal darauf zurückkommen.
Können wir machen.
Ich finde auch, der hat so eine ganz leichte Süße in der Frucht, die ich ganz schön finde. Ganz leicht. Also, ohne dass der Wein jetzt für sich genommen süß ist. Was
also
meinst du?
Ich finde den schon. Also, ich finde den schon süß.
Ja, der hat so eine Fruchtsüße, ne?
Ja. Ja. Also ich finde die auch nicht ganz, leicht. Also schon ein süßer Wein. Also jetzt natürlich kein Süßwein, aber das ist.
Nee, der ist auch, der dürfte weitgehend, also Bordeaux gärt ja eigentlich immer durch. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der mehr als 2 oder 3 Gramm Restzucker hat, wenn überhaupt. Ja. Aber die Frucht, der Fruchtextrakt bringt einfach eine Süße an den Gaumen. Mhm. Ja. Reife. Das ist schon auch schön, finde ich. Also ich habe ja mittlerweile häufiger auch Probleme mit Weinen, die mir persönlich zu karg erscheinen. Irgendwie so ein bisschen skelettiert und ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch mit zunehmendem Alter einfach sentimentaler und habe lieber Weine mit ein bisschen mehr
Balthasar Gracian nochmal aufmachen. Genau.
Ja, wobei, das ist witzigerweise, bei den Weißweinen habe ich es eher mittlerweile tendenziell so ein bisschen eher so, wenn ich bei den Rotweinen tatsächlich immer doch eher nach Frische und ein bisschen Kantigkeit suche.
Ja.
Also, ja.
Ja, das kann ich verstehen.
Dann schenke ich jetzt mal den Roten ein, da bin ich jetzt mal gespannt.
Apropos sich über Wein beschweren. Christoph, dieser Wein ist rot.
Ja, dieser Wein ist rot, genau.
Ja. Das ist doch schon Qualitäts. Das ist
schon
das war
Affront an sich.
Ich habe gerade gedacht, wieso ist denn in dem Rotwein so wenig drin? War der Weiß.
Aber du gestern schon zwei Gläser.
Nee, falsche Flasche genommen. Weißweinflasche wieder hochgeholt. Jetzt aber. Mhm. Ja, ist eindeutig rot.
Ist eindeutig rot.
Mhm.
Ja. Und das dann eben tatsächlich aus einem Jahrgang, der sich sehr schlecht verkauft, weil...
Ich hoffe, dass ich nicht gleich rausfinde, warum das so ist, aber ja.
Ja, weil die Leute eben tatsächlich lieber in der Masse schon lieber die warmen, wärmeren, schmeichelnderen Jahrgänge bevorzugen, die dann auch von den Kritikern tatsächlich höher bewertet werden. Und insofern bleiben manche Jahrgänge auch immer mal wieder wie Blei in den Regalen liegen. Und das Problem, das jetzt im Moment im Bordeaux-Markt herrscht, ist tatsächlich dieser Zwischenjahrgang 2022, der ist auch wirklich sehr gut, aber der ist auch sehr hoch geschrieben, hoch bewertet worden, also auch mit zig 100 Punkte Weinen.
Ja.
Der hat sich schon ganz gut verkauft. Der 21er dagegen war halt viel schlechter bewertet. Der 23er ist auch schlechter bewertet. Jetzt kommt 24, der ist wieder eher so wie 21. Aber die Händler hatten das Problem, dass sie auch noch 20 und teilweise 19 in den Kellern haben. Das heißt, diese Negociants, also das Perfide an dieser ganzen Sache ist ja, die Weingüter verkaufen an die Negociants und die kriegen direkt ihr Geld.
Ja.
Die Negociants nehmen Geld auf am Geldmarkt,
ja,
und um diese Jahrgänge zu finanzieren. Mittlerweile sind die Zinsen gestiegen und sie kriegen ihre Jahrgänge nicht mehr komplett verkauft, was unter anderem damit zu tun hat, dass insgesamt weniger Wein getrunken wird, noch weniger Bordeaux getrunken wird, noch weniger roter Bordeaux getrunken wird, die Chinesen keinen Bordeaux mehr kaufen oder so gut wie gar nichts. Und okay, jetzt bricht auch noch der amerikanische Markt weg. Das heißt, die sind schon ziemlich am Arsch, ehrlich gesagt.
Das heißt, man kann jetzt günstig rote Bordeaux abgreifen überall?
Ich würde sagen, auf Dauer ja.
Okay.
Ja. Und das tut mir natürlich dann für Händler leid, ja.
Ja klar, weil wir lassen es letztlich an den Einzelhändlern aus.
Genau.
Und alle anderen in der Kette.
Von denen wir jetzt die Weine haben, die haben richtig, also die kriegen auf Dauer natürlich Stress damit, weil... Okay. Weil die dann auch ihre Marken nicht mehr machen können.
Das ist ja auch,
weil
Wein ist ja auch keine Kommissionsware, oder? Die Weinläden, nee, die müssen das einkaufen und bezahlen,
genau,
oder?
Genau.
Okay.
Genau. Die müssen es einkaufen und bezahlen. Und dann haben sie es da rumliegen im Zweifelsfall. Mhm. Dann müssen sie es im Zweifelsfall irgendwann, wenn die Weine drohen, nicht mehr besser zu werden durch Reife, müssen sie es halt irgendwann für kleineres Geld verkaufen, und das kann ja auf Dauer auch nicht, also das ist natürlich für uns mal auch mal nett,
ja,
und es gibt ja immer irgendwie Flaschen, die übrig bleiben, so, aber wenn das dann immer mehr und mehr wird, dann
ist das halbe Lager übrig, ist
Mist. Ja, eben, dann wird es halt auch irgendwann brutal.
Warum kaufen die Chinesen kein Bordeaux mehr? Also in meinem Kopf sind die Chinesen schuld daran, dass das alles so furchtbar teuer geworden ist.
Ja, es hat ein bisschen was mit denen zu tun gehabt, aber ja, ich meine, die Chinesen sind halt, also erstmal haben die ja überhaupt gar keine Tradition im Wein trinken, sondern das hat sich da über ein paar Jahre hinweg ein Hype entwickelt, der ja von Bordeaux auch irgendwie recht gut gefördert wurde. Das hat ein paar Jahre funktioniert. Es gab ja auch viele Mittelklasse oder mittel- bis höherklassige Weingüter, die von chinesischen Firmen oder Privatpersonen übernommen worden sind, teilweise auch witzigerweise echt umfirmiert wurden mit chinesischen Namen, also schon auch echt schräge Sachen passiert da. Ja, aber also dem Chinesen als solchen, also wirtschaftlich geht's denen ja jetzt auch nicht so gut. Und die haben überhaupt nicht mehr die Kohle jetzt teilweise.
Okay.
Die meisten haben diese Weingüter auch wieder abgestoßen mittlerweile, okay, weil genau die Wirtschaftskraft auch nicht mehr die ist, die sie vor 10 Jahren war oder vor 8 Jahren war teilweise. Und tatsächlich hat sich deren Geschmack auch deutlich geändert. Also sowohl der Import an Weinen in China, als auch der Anbau in China selber, der hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren mehr oder weniger halbiert. Also ich kann es dir ziemlich genau sagen, im Jahr 2015 wurden 13,3 Millionen Hektoliter Wein in China produziert, 13,3 Millionen. 2021 waren es noch 5,9.
Oho.
Und im Jahr 2015 wurden 18,1 Millionen Hektoliter getrunken oder gekauft zumindest. Und im Jahr 2021 waren es nur noch 10,5.
Wow. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
Und tatsächlich verkauft sich mittlerweile, glaube ich, deutscher Riesling tendenziell ein bisschen besser in China als Bordeaux, roter Bordeaux. Also es hat sich eben auch nochmal wiederum geändert, also die Geschmacksvorlieben irgendwie.
So, ist eigentlich auch ganz spannend, ne? Weil China halt auch erst seit wenigen Jahrzehnten überhaupt, ich sag mal, sowohl ökonomisch als auch kulturell am Rest der Welt teilnimmt. Da dann auch zu beobachten, wie sich so Geschmäcker ändern und wie bestimmte Dinge vielleicht nur Strohfeuer sind, warum auch immer. Da müsste man mal Forschung drüber machen, aber das kannst du in China ja leider vergessen. Ah.
Schade.
Ja.
So, ich riech da jetzt mal dran.
Ja, riech doch mal dran. Puh. Das ist schon, also ich habe ja in der letzten Sendung bei den drei roten Bordeaux habe ich ja so ein bisschen meine persönliche also das vermisst, was ich persönlich an Bordeaux sehr gerne mag. Und hier habe ich das viel stärker in diesem Wein. Und das hat tatsächlich so ein bisschen was auch mit diesem kühlen Jahrgang zu tun.
Also, der riecht auch kühl.
Ja, der riecht kühl.
Riecht kühl.
Der riecht ein bisschen, also der riecht wie kühlere Beeren, ne? Knackigere, kühlere Beeren.
Ja.
Der hat ein
bisschen aber auch was von... Den Pelz kann ich riechen, bilde ich mir ein.
Eisen so, ja. Ja.
Ja, und das übliche, den üblichen grünen Ast, der frisch auf den Boden gefallen ist, sozusagen.
Mhm, genau. Und das ist halt das sind die Cabernets in dem Wein, ne? Diesen Hauch von Pyrazin, also dieses Grüne mit dazu steuern.
Ah. Ja.
Ja.
Ich versuch's mal ohne spülen.
Ja.
Oh ja. Das ist ein schöner Wein. Also ich würde mir den nicht einschenken lassen, weil er rot ist, weil ich halt den Pelz fürchte. Den Pelz fürchtet. Aber das ist ein schöner Wein. Also der ist so schön. Ja, der riecht kühl. Aber der riecht trotzdem üppig.
Ja, genau. Also, er riecht kühl, aber er riecht halt nicht unreif oder so.
Genau.
Ist er eben auch nicht.
Aber am Gaumen ist der halt überhaupt nicht üppig.
Nee, er ist in gewissem Maße schlank, aber er ist halt nicht karg oder so. Aber er hat eine gute, schlanke Form irgendwie. Ja. Ist aber sozusagen in dieser Form schön präzise. Und er hat jetzt mal... Ne, er hat, würde ich behaupten, weniger Pelz, als du erwartet hast.
Dazu müsste ich jetzt noch mal so richtig, ich mache mal so, wie ich das mit Weißwein immer mache. Pass mal auf. Dann werde ich dir das sagen.
Achso, ja, einmal durchgespült.
Ja, hat weniger, als ich erwartet hätte. Ja, es ist immer noch zu viel für mich, aber ja, wesentlich weniger. Also kein Vergleich kein Vergleich zum Geschmack Italiens.
Ja, genau. Ja, und dann hat er tatsächlich eben die Frucht, die er in der Nase hat, hat er am Gaumen auch nochmal. Ist ein bisschen weicher. Also in der Nase finde ich es knackiger, am Gaumen finde ich so ein bisschen die Frucht so ein bisschen runder und weicher. Mhm. Hat aber immer noch die Frische. Ich finde das Tannin schön. Also es hat eine gute Struktur, aber es ist nicht so viel. Hat auch eine gute Säure, hat das Einzige, vielleicht hinten raus, und vielleicht würde ich ihm dann noch mal 2-3 Jahre geben, er hat noch ein bisschen Bitterkeit im Tannin. Mhm. So. Finde ich jetzt aber auch in der Gesamtschau des Weines stört mich das jetzt auch nicht so wesentlich. Um ihn einfach so zu trinken, vielleicht einen Ticken, zum Essen geht das weg. Dann wird es nicht stören, und wenn man ihn noch 1-2 Jahre liegen lässt, dürfte es eigentlich auch weg sein. Aber auch hier würde ich sagen, für 13,50 € oder 13
Hammer.
Euro. Das ist einfach ein total schöner Wein.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du sagst, wenn man den noch 2 Jahre liegen lässt, dann geht auch ein bisschen von dem Tannin weg. Das wäre ja fast ein guter Grund für mich, das trotzdem zu kaufen, weil ab und zu ist ja vielleicht auch mal Rotwein angebracht. Das ist echt ein guter Wein. Also vor allen Dingen für die 13,50 ist das ein echt guter Wein.
Ja.
Also das ist,
genau.
Und ne, ich argumentiere gerade gegen meine eigenen Interessen. Ich bin echt erstaunt, ja. Erinnert mich ein bisschen an, wir hatten, das ist Jahre her, da hatten wir was aus dem, ich glaube, es war auch Landoc Roussillon. Der war recht günstig, ich glaube sogar unter 10 Euro. Und der hat auch so kühl geschmeckt. Mhm. Boah, nee, fällt mir nicht mehr ein.
Okay.
Nee, ist weg. Mhm. Mhm. Ja. Da war es auch nicht wichtig.
Ja. Ja, oh, das ist schon schön. Also ich meine, wir hatten ja im, wann war das jetzt? Im Februar hatten wir ja auch einen sehr schönen roten, der so ein bisschen mehr Merlot hatte, der so ein bisschen üppiger war. Das hat mir auch schon sehr gut gefallen. Aber das hier ist für seinen Preis auch echt klasse, finde ich. Das war ja Chateau Lagroulet, was ich auch schon ewig lange mag und auch für seinen Preis immer liefert. Aber das ist super.
Also ja, und man muss auch mal sagen, also für so einen unbedarften Weintrinker wie mich, insbesondere rot unbedarft, wenn ich mir jetzt überlege, was wir auf diesen geplanten Exzessen bei dir für Rotwein trinken, die gerne auch mal das Zehnfache oder sogar das Zwanzigfache kosten. Für meinen Geschmack sind die nicht besser. Mhm. Was sie natürlich sicherlich sind. Und wenn du lang genug drüber reden würdest, würde ich es auch verstehen. Aber die Frage ist ja, willst du einen schönen Bordeaux? Also willst du einen Bordeaux, der dir auf Anhieb gut schmeckt und trotzdem ja irgendwie ein bisschen besonders ist, dann nimmst du doch den für 13,50.
Ja, also es ist...
Also ich gucke jetzt mir rein geht aus, ja meiner, auch so, aus mein, in meinem Holger kleinen Konsumerblick, ne?
Ja,
also,
nee, ich verstehe das total. Also mir geht es ja auch ein bisschen so... Also wenn ich jetzt Lust habe, einen Wein zu trinken und ich gehe bei mir in den Keller, der irgendwie immer noch zu voll ist. Und im Prinzip kann ich mir da ja rausnehmen, was ich will, ja. Also ich hätte jetzt keine Scheu davor, wobei ich hab ja keine, bei mir gibt's keine Flaschen für 260 oder 300 Euro oder so, ne? Das gibt's einfach bei mir nicht. Also das habe ich bis auf ganz wenige Ausnahmen, die ich mal für bestimmte Veranstaltungen vielleicht mal gekauft habe, ansonsten nicht getan. Aber es trotzdem ist voll und es gibt natürlich auch teurere Flaschen. Aber meistens, ehrlich gesagt, wenn ich da in den Keller gehe, entscheide ich mich trotzdem für solche Weine.
Ja.
Ja. Weil ich im Zweifelsfall dann doch gar keine Lust habe, jetzt einen Wein aufzumachen, der mich jetzt intellektuell unbedingt abholt. Mhm. Ja, und mit dem ich mich dann noch mal genötigt sehe, mich intensiver damit zu beschäftigen, sondern mir reicht es, so einen Wein zu trinken, der einfach Spaß macht, der frisch ist, der auch der gut gemacht ist und trotzdem unkompliziert bleibt. Ja, also es ist tatsächlich so. Also geht mir ähnlich. Also ich meine, also ich weiß schon, mir gefällt das andere natürlich auch sehr und ich gutiere das auch und ich trinke das auch gerne. Aber das trinke ich dann gerne mit Leuten zusammen, mit denen ich darüber quatschen kann.
Ja.
Und wenn ich jetzt aber für mich selber mal irgendwie eine Flasche raufhole, dann eher so tatsächlich.
Ja. Ich habe jetzt nochmal den Weißen im Glas. Mhm. Und wie der jetzt schmeckt. Das ist schon ein Obstsalat, ne? So ein bisschen. Also jetzt vor allen Dingen nach dem Roten, der ja also zumindest in meinem Mund doch sehr streng sich verhält.
Aber das ja, schon, wenn er noch ein bisschen wärmer wird auch, ne?
Ja, genau, ist schon süßer.
Geht der Sauvignon halt auch noch mal ein bisschen mehr in die Breite. Der kleidet dann schon auch noch mal mehr irgendwie den Gaumen aus. Und dann muss ich sagen, dann hätte ich gerne noch mehr diese 10% oder 15%. Ja. An Knackigkeit drin, aber es ist trotzdem schön.
Ich wollte gerade sagen, der ist besser geworden. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich den Roten dazwischen hatte oder einfach, dass er was wärmer geworden ist oder so, aber er ist schöner geworden. Ich finde, der hat jetzt auch mit ein bisschen mehr Wärme noch sowas Bitteres, was ich ganz schön finde.
Ja.
Aber erst ganz am Schluss erst.
Ja, genau. Und was auch durchaus typisch wiederum für die Rebsorte ist, also für Sémillon. Das ist so eine leichte, so eine pikante Bitterkeit, so eine Zestigkeit im Zweifel.
Zestigkeit, hoffentlich kann ich mir das Wort merken.
Ja, aber nicht von Zitronen tatsächlich, sondern eher von so Grapefruit-Schalen oder so. Also wo nicht, ne? Also wo man nicht direkt an Säure denkt, aber schon irgendwie an irgendwie schon an Zitrus auch. Ja.
Ja.
Ja, macht's gut.
Gastro habe ich nichts erlebt, weil ich ja die letzten ist auch schon wieder lange her, heute ist schon der 23. April, aber irgendwie ist seit Anfang März mal wieder alles durcheinander bei mir.
Mhm. Ja. Ich war 5 Tage in Südtirol und werde für den Feinschmecker darüber schreiben. Genau, ich war im Eisacktal. Mhm. Genau, viele kennen das Eisacktal vor allen Dingen dadurch, dass sie da durchfahren auf dem Weg zum Gardasee, weil ja, die Brennerautobahn durch das Eisacktal führt.
Guck mal, das Wasser ist ganz grün.
Genau. Wissen Sie nicht mal, dass Sie durchs Eisacktal fahren?
Genau.
Ja, aber wie es schon sagt, die Eisack, also es ist halt auch ein kalter Fluss, mhm. Also das ist die nördlichste Weinbauregion Italiens. Und ich sag mal, in Brixen ist es immer 2 Grad kühler als in Bozen, mhm. im Jahresmittel. Interessanterweise ist aber sowohl in Brixen als auch in Bozen seit 1979 hat sich die Durchschnittstemperatur um 4 Grad erhöht.
Alter!
Ja.
Oh, das ist, okay, das ist krass.
Das ist krass, ne?
Wow. Ja. Was machen die damit? Also was haben die jetzt irgendwie auf andere Reben umgestellt oder kommen die zu?
Nö, noch nicht. Aber es ist natürlich alles, also es ist letztlich in manchen Ecken schon eine Frage der Zeit. Also ja. wenn du jetzt irgendwie in das andere, ins Oberedge gehst, so Richtung Gierlan, Mason oder so, wo da machen die heutzutage Blauburgunder mit 14,5-15%, das geht natürlich einfach nicht mehr so, ne? Während die im Eisacktal tatsächlich Blauburgunder machen mit 11,5 oder 12, okay. dann haben die den Blauburgunder irgendwo auf 800 Metern stehen mhm. und das funktioniert beeindruckend gut. Oh, und im Eisacktal haben sie tatsächlich auch ganz andere Rebsorten als im Rest von Südtirol. Mhm. Also was man da so kennt, ist ja viel Weißburgunder, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Blauburgunder, so Lagrein und sowas. Ne? Vernatsch ja. gibt es überall so ein bisschen. Aber dort haben die halt Silvaner, Kerner, Müller-Thurgau, Riesling. Das ist schon eine ganz andere Ecke. Und genau, da habe ich ein paar echt schöne Weingüter besucht. Teilweise kann ich die schon, teilweise habe ich die neu entdeckt. Und ich war im AO-Restaurant in Brixen essen.
Ja, AO kenne ich nur von diesen fürchterlichen Jugendherbergen.
Ja, genau. Unter anderem, und das war echt gut, schöne Küche.
Gourmet-Restaurant, AO.
Ja.
Ah, oh.
Ja, ganz, ganz schöne Küche. Also der Küchenchef kommt ursprünglich aus Olpen, hat aber eben sozusagen, ist seit 2019 da, war auch mal zwischendurch im Noma, also hat so ein bisschen nordische Geschichten. Und die Küche ist auf eine sehr angenehme Weise unspektakulär, insofern, als dass es da wirklich, also kein Shishi gibt, also null Shishi. Das ist, würde ich mal sagen, Südtiroler Küche, irgendwie total regionale Geschichten, recht, also ein bisschen moderner sozusagen, aber handwerklich gekonnt interpretiert. Und das ist es eigentlich auch schon. Und ja, das ist aber sehr gut.
War ich da jemals essen in der Gegend? Nee. Wir fahren da tatsächlich auch immer nur durch. Und ich gucke dann ab und zu mal so ein bisschen sehnsüchtig auf den Radweg, weil durchs Eisacktal geht ein Radweg.
Ja.
Das würde ich auch gerne mal da, den würde ich gerne mal fahren.
Und der ist unten im Tal?
Nee, der fängt oben am Brenner an und dann fährst du halt eigentlich so parallel zur Eisack runter Richtung Bozen.
Ja.
Das ist schon ganz cool, also ja.
Weil das, was ja wirklich irgendwie insgesamt sehr unspektakulär ist, ist die sozusagen die Talsohle, wo ja. der Fluss ist,
ja.
so der Zug durchgeht, die Autobahn durchgeht, die normale Straße durchgeht und die ganzen Gewerbegebiete sind.
Ja, Po-Ebene
das ist
für
ja
Arme
eher
ist
anstrengend. Ja.
Ja. Ja, ist so ein bisschen wie, ich finde immer so ein bisschen wie Po-Ebene, nur da bist du halt schnell raus. In der Po-Ebene bist du halt irgendwie gefühlt, dauert es Jahre,
ja, genau,
da lang zu fahren. Genau. Das ist echt, ja.
Ja, aber genau, und da fährst du irgendwie 100 Meter hoch und dann bist du da halt raus. Ne? Also du hast immer so ein bisschen das Hintergrundgeräusch. Das ist ja schon da irgendwie von den ganzen Fortbewegungsmitteln da, von den Straßen und so. Aber dann fährst du hoch und das ist schon sehr schön, die Ecke.
Ja.
Mag ich schon sehr gerne.
Ja. Ich beneide auch alle, die da leben können, dürfen und so weiter.
Ja, weil das halt, was mir nochmal klarer geworden ist jetzt auf diesen Weingütern, die waren ja, auf allen Weingütern war die Generation davor, eigentlich waren das noch Mischbetriebe. Ja. Also die Väter haben eigentlich Mischbetriebe übernommen, teilweise haben die sich, also waren das Selbstversorgerhöfe noch.
Okay.
Die bis in die Ende der 80er Jahre karg, einsam und wirklich arm waren auch. Ja,
ja klar, also, ja, ja. Also Südtirol, ne? Also war bettelarm. Also,
ja, bettelarm. Also im Prinzip, ja, mir fiel dazu immer der Vergleich zur Champagner ein, da war das ja, ja genauso, ja.
Okay.
Da gab es immer so ein paar Betriebe natürlich, also Häuser dann in Reims oder so, die natürlich Geld gemacht haben, aber 95% der Bevölkerung war bettelarm, mhm, oder zumindest arm. Also betteln mussten sie dann
ja, okay,
jetzt nicht, weil sie halt, ja, genau, weil sie es halt selber anbauen konnten. Ja. Aber ich meine, an dem einen Weingut, da war halt, die haben das alte Haus, wo der Vater noch aufgewachsen ist, bis in die Ende der 80er Jahre, die haben das halt so belassen. Und wir haben uns das angeguckt, ja. Mhm. Und das war eine extrem einfache Stube.
Also, belassen, ne? Im Sinne von Freilichtmuseum so. Also die haben
überhaupt wenn du so willst, ja genau, ah, okay, genau, cool, genau. Mhm. Ne? Und ja, ja. Und dann haben die in den 90er Jahren diesen Schub bekommen durch den Tourismus. Dann haben die auch selber ja, also ich meine, nicht nur den Schub von außen bekommen, die haben es ja selber eigentlich sich erarbeitet schon, auch durch gutes Marketing und so weiter.
Jetzt sind es die reichsten Italiener.
Ja, ja. Genau.
Darum ist es da ja auch so schön. Man muss ja auch mal, das gehört ja zusammen. Ne? Also die haben halt einfach so arschviel Geld, dass die da alles schön machen können. Also Südtirol ist so, wie die Legende über Deutschland ist. So, alles ist sauber und alles funktioniert und alles ist intakt und ne, alle haben gute Laune. So, okay, das sind die Deutschen jetzt nicht so. Aber so diese Idee, die, also das, was man den Deutschen nachsagt, das findest du halt in Südtirol.
Ja.
Ja. Und gleichzeitig so wenigstens so ein bisschen die Leichtigkeit Italiens dann eben trotzdem noch dann.
Ja, das ist halt das Coole
dabei. Perfekt. Also absolut.
Es ist halt schon, es hat einfach auch schon was mediterran-italienisches.
Ja.
Ja,
aber man würde das schon gerne leben, denke ich auch.
Ja, ja, ja.
Habe ich allerdings eine Südtirolerin oder ehemalige Südtirolerin im Bekanntenkreis, die in Berlin lebt. Die habe ich auch gesagt, mal bist du eigentlich bescheuert? Aus Südtirol wegzuziehen, um in Berlin zu, also überhaupt nördlich der Alpen zu siedeln, halte ich ja schon mal für einen großen Fehler. Und dann auch noch in Ostelbien, also schlimmer geht's ja gar nicht, wenn du aus dem Paradies kommst. Und die sagte auch, naja, das ist ganz schön da und alles total toll und so und putzig und alles geht und alles. Aber da wohnen halt 300.000 Leute und die kennen sich alle. Mhm. Und wenn du ein bisschen abweichst, dann wissen das alle.
Ja, das stimmt.
Die sagt halt, da ist extremer sozialer Druck, extreme soziale Kontrolle scheint es da zu geben. Fand ich ganz spannend.
Ja, ja. Also der eine Hof, wo ich war, da hat der Vater, das war der erste im Eisacktal, der sich hat biozertifizieren lassen und er hat die erste Waldorfschule im Eisacktal gegründet.
Oh Gott.
Ja, das war irgendwie, das war Aussatz, ja?
Ja, klar, ja.
Klar. Ja. Und ein Problem gibt's da natürlich schon auch noch, das wird schon im Sommer auch richtig warm, also das muss man auch.
Man braucht zwei Wohnsitze, also einen etwas unten und einen etwas weiter in den Bergen oben, wenn es im Sommer unerträglich wird. Ja, ja. Das macht es noch unerreichbarer. Ja. Ja, ich möchte nicht wissen, was da Immobilien kosten. Das muss die Hölle sein.
Das ist ja überall teuer mittlerweile.
Ja gut, ich guck das
nochmal zum Petillon Naturel übrigens zurückgekehrt.
Oh, okay. Mhm.
Ja.
Ja.
Das ist schön und ich, wenn sozusagen den gleichen Preis für die anderen beiden Weine hätte, fände ich es auch super.
Ja, dann hätte ich längst während der laufenden Sendung bestellt. Also dann hätte ich mir nichts geschissen dabei. Doch nichts von der Palage verloren, obwohl er hier offen steht. Hm, schön. Mhm. Oh. Der hat echt Bums.
Ja.
Also das ist wirklich erstaunlich. Das hätte ich nicht erwartet.
Mhm. Ja, er hat jetzt noch mehr so ein bisschen grasige Noten dazu bekommen, finde ich.
Mhm.
Was gut passt, finde ich.
Mhm.
Finde ich immer schön eigentlich bei
absolut
bei Petnat. Ja. Doch, der ist cool. Ja. Schön. Schönes Paket so.
Schönes Paket, absolut schönes Paket. Ich finde auch für den Gesamtpreis.
Ja.
Also wenn die 18,50 für den Petnat nicht, du machst eine Mischkalkulation, weil der rote ist durchaus, da kann man auch 2-3 Euro mehr für bezahlen für den roten.
Genau, das würde ich auch sagen. Also idealerweise würde ich für den Petnat 2 Euro weniger zahlen oder 3.
Ja.
Und die bei den anderen wieder aufschlagen.
Genau. Das heißt, wenn dir der Rotwein schmeckt, kauf einfach 5 von diesen Paketen.
Ja, genau. Hast einen guten Schnitt.
Hast du 6 von diesen Paketen und bittest darum, er möge doch einfach die Weine so verpacken, dass es jeweils ein 6er von jedem Wein ist. vielleicht machen die ja mit. Vielleicht auch nicht.
Stimmt.
Ja. Ja, cool. Haben wir auch nichts mehr zu erzählen, außer dem nächsten Sendedatum, ne?
Ja, das haben wir. Wann haben wir das?
28. Mai, also ganz am Ende des Mai.
Ganz am Ende des Monats.
Der 28. Mai 2025, wieder live um 19.30 Uhr, falls wer zuhören will. Und ach Mensch, ich hätte es eigentlich am Anfang der Sendung sagen müssen, aber ich sag's jetzt einfach. Odonien 2025, da haben wir einen Termin für gefunden und ich gucke extra nochmal in den Kalender, damit ich nicht versehentlich das Falsche sage. Odonien 2025 findet statt am 1. September 2025. Ja, das ist ein Montag. Odonien ist immer an einem Montag.
Das trage ich mir jetzt mal direkt ein.
Tragt ihr das mal direkt ein? Tragt euch das mal alle direkt ein. Wäre schön, wenn wir uns da mal treffen und irgendwie miteinander anstoßen können. Es gibt wie immer Freikölsch und einen Grill schmeißen wir auch. Ich muss noch Köfte bestellen, aber ja, ist auch noch Zeit. Ja, Odonien am 1.9., nächste Sendung am 28.5. Weißt du schon, was wir da trinken, was wir da machen?
Genau, also wir haben, wir haben ja am 28.5., genau, und dann haben wir wieder am 25.6. Mhm. Und ich versuche ja immer jetzt so ein bisschen so 2 Sendungen zusammenzufassen von einem Lieferanten.
Damit das arme Schwein von UPS 6 Flaschen hier hochtragen muss und nicht nur 3. Hm?
Genau, weil
es kriegt da nämlich mehr Trinkgeld für, hat er schon rausgefunden.
Ah ja, gut. So schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe, weil das halt auch CO2-neutraler ist sozusagen. Das machen wir mit Edel und Faul aus Berlin, Frank Krüger. Und wir machen 2 verschiedene Themen. Im einen Monat machen wir Gilvesi aus Ungarn. Trockene Weine aus Ungarn, Fomint vor allen Dingen, finde ich total toll von ihm. Und wir hatten ja schon ein paar Mal mittlerweile Fomint-Sendungen. Ich finde Fomint einfach eine großartige Rebsorte, aber es gibt auch ein bisschen Oderschriesling, also Weltschriesling und so. Und die zweite Sendung machen wir mit Wein von Simon Haag aus Franken.
Mhm. Frankenwein.
Genau, Frankenwein, aber jetzt nicht klassisch Frankenwein, sondern eher so Natural Style. Den Simon habe ich jetzt im Februar kennengelernt. Bin ich nach Franken runter nach Kitzingen gefahren. Da hat er auch seine Weinberge und das so ein bisschen so New, also die nennen sich auch New Kids. Das sind so ein paar Weingüter rund um Kitzingen. Mhm. Und also
New Kids. Ah, KITZ, New ne? Kids.
Genau, KITZ. Ja, ah. New Kids. Mhm. Und total nette Gemeinschaft von so 3-4 Weingütern, die da vor Ort sind und dann so ein bisschen drumherum eben ein paar Weingüter, die in Franken ähnliche Weine machen, wie dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber den du auch kennst. Und,
meinst du Thomas Schenk? Oder nee. den Jungen, ne? Den, bei dem ich vor ein paar Jahren mal war.
Oh, wie hieß er denn? Warum fällt er mir denn jetzt nicht ein? Verdammt. Super, wir werden einfach alt.
Falls du hier zuhörst, ist nichts Persönliches. Ich hatte wirklich
harte
2 Jahre.
Ja. Oh Mann.
Andi Weigand.
Andi Weigand, vielen Dank.
Vielen Dank, Cheese im Chat.
Also die waren auch da, so eine ganz nette Truppe. Und der Simon Haag, der hat irgendwie längere Zeit in Hamburg gearbeitet und hatte da aber dann irgendwann keinen Bock mehr auf Büro und ist irgendwie wieder zurück nach Hause und macht jetzt irgendwie ganz coole Weine und wir probieren einfach 3 Weine von ihm.
Ja. Ja, dann machen wir das.
Das machen wir.
Bis dahin, 28.05. Christoph Raffelt, vielen Dank.
Danke dir, Holger.
Werte Live-Hörerschaft und Chat, vielen Dank fürs Mitspielen. Allen anderen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.